Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die Spur des Silbers von Tilman Bendikowski. Es liest Ulan Sparlinger. Über den Schatz, der aus Westindien nach Spanien gelangt, sagen die Spanier, anscheinend nicht zu Unrecht, dass er für sie die gleiche Wirkung hat wie Regen auf Hausdächern. Wenn es heftig regnet, strömt das Wasser herab, ohne dass die Ersten, auf die es fällt, davon profitieren können. Ein venezianischer Beobachter über die Lage in Spanien 1595. Siebtes Kapitel: Der Fluch des Silbers. Ein wahrer Silberregen ging bereits im 16. Jahrhundert über Spanien nieder. Das empfanden auch die Zeitgenossen schon. Einen ungeahnten Schatz hatten sie da in ihren Kolonien in Mittel- und Südamerika gefunden und unglaubliche Anstrengungen unternommen, ihn zu heben. Dafür wurden sie aber auch reich belohnt. Bald legten regelmäßig die schwer beladenen Galeonen nach erfolgreicher Fahrt über den Atlantik in Sevilla an. Es ist rückblickend erstaunlich, wie schnell sich Spanien und mit ihm rasch auch ganz Europa an diese Lieferungen gewöhnte. Wie selbstverständlich wurde der ständige Nachschub bald schon eingeplant. Kaufleute, Kreditgeber und Könige setzten augenscheinlich auf einen ständigen Silberstrom, der nicht wieder versiegen werde. Sie gaben das Silber mit vollen Händen aus, für sinnvolle und weniger sinnvolle Dinge, und vertrauten darauf, dass die nächste Silberflotte im kommenden Jahr schon kommen werde. Verspäteten sich die Schiffe dann aber doch einmal oder kamen gar nicht an, weil die Winde über dem Atlantik ungünstig waren, weil einzelne Galeonen Schiffbruch erlitten oder weil Korsaren oder Piraten sie aufgebracht und ausgeplündert hatten, so griff in den europäischen Hafenstädten, wie an den Königshöfen, umgehend Nervosität um sich. Nachrichten aus den Kolonien waren, gemessen nicht nur an heutigen Maßstäben, ohnehin rar gesät, und es dauerte erfahrungsgemäß viele Monate, bis sie in Spanien eintrafen. Musste es dann nicht ein schlechtes Zeichen sein, wenn sie einmal ausblieben? Im Jahr 1553 berichtete ein Kaufmann aus Sevilla, der Mitglied einer Überseehandelsgesellschaft war, seinem Geschäftspartner im peruanischen Lima, dass es in der Stadt seit nunmehr einem Jahr keine Neuigkeiten von dem letzten Schiffskonvoi gebe. Der war mit Waren beladen Richtung Amerika aufgebrochen und hätte längst vollbeladen mit Silber wieder zurück sein müssen. Schlimmer noch, kein einziges Schiff aus den Kolonien, so schrieb er weiter, sei in den vergangenen Monaten in Sevilla eingetroffen. Ungute Erinnerungen kamen in dem Kaufmann auf. Im vorherigen Jahr hatte ein reich beladenes Schiff Spanien Richtung Nombre de Dios an der Atlantikküste Panamas verlassen, ausnahmsweise mit der Erlaubnis, allein zu segeln, ohne jeglichen Begleitschutz. Dieses Wagnis kam uns teuer zu stehen, denn schon 4 Tage nach seinem Ablegen fiel es in die Hände der Franzosen. Der Überfall bedeutete damals für viele Kaufleute in Sevilla einen erheblichen finanziellen Verlust. Ich verlor 400 Dukaten. Eine ansehnliche Summe. Davon schien der Kaufmann sich wirtschaftlich nur mit Mühe erholt zu haben. Nun wertete er es als besonderes Unglück, dass gerade jetzt die Silberflotte auf sich warten ließ. Längst habe die Verspätung für die Wirtschaft und damit für alle Menschen in Sevilla verheerende Auswirkungen. Seit dem Auslaufen dieses Konvois haben die meisten Kaufleute bankrott gemacht und in der ganzen Stadt ist kein roter Heller zu borgen. Wenn überhaupt Wechsel zu erhalten sind, dann mit einer Verzinsung von vielleicht 60% im Jahr. Stellt euch vor, wie viele Handelshäuser in einer solchen Situation überleben können. Nur wenige Monate hatten sich die Silberschiffe bislang verspätet, und schon ging den Händlern offensichtlich das Geld aus, und sich welches zu leihen, war nahezu unerschwinglich. Selbst mögliche Rücklagen waren Mangelware. »Auch verfügen wir weder über Silbermünzen noch über goldgefasste Juwelen. Jedermann hat derlei Dinge bereits eingeschmolzen. Die Not und das allgemeine Elend unter allen, selbst unter den Reichen und den Reichsten, selbst bei der Beschaffung des Lebens Notwendigsten, ist so, dass ihr es selbst mit ansehen müsstet, um es überhaupt glauben zu können. Täglich erwarten wir die Flotte. Möge Gott besonders über sie wachen, damit sie heil zurückkehrt, denn die Ankunft der Flotte würde diesen Teil des Landes wiederbeleben, aber auch das ganze Königreich.« Eigentlich hatte der Kaufmann Anteil an einem denkbar erfolgversprechenden Handel, weil er wusste, dass in den Kolonien großer Mangel an Versorgungsgütern herrschte, konnte er nach einem erfolgreichen Transport über den Atlantik seine Waren mit einem Gewinn von bis zu 130% verkaufen. Und nicht nur er, sondern offensichtlich auch die gesamte Kaufmannschaft hoffte auf noch höhere Gewinnmargen, wenn die Schiffe aus Übersee dereinst wieder anlegten. »Wir erwarten von dort Ströme von Geld.« Deshalb handelte er kräftig weiter. Er schickte nicht nur Waren auf den Weg nach Amerika, sondern lieh hochgestellten Persönlichkeiten für die Passage erhebliche Geldsummen, dem Kronanwalt des Vizekönigs von Peru ebenso wie beispielsweise einem südamerikanischen Bischof. Wenn die Silberschiffe tatsächlich ankamen, ließ sich prächtig handeln und verdienen. Von den spanischen Häfen zog sich die Spur des Silbers durch ganz Europa, weil es das Zahlungsmittel der Wahl war. Kamen beispielsweise Leinenstoffe aus Nordfrankreich oder deutschen Ländern nach Spanien, wurde dafür in der Regel im Gegenzug mit dem Edelmetall aus Amerika bezahlt. Dies galt auch für die Lieferungen von Holz oder Stockfisch aus Skandinavien, die bei allen seefahrenden Nationen für den Aufbau und die Verproviantierung der weltweit agierenden Flotten unverzichtbar waren. Das Holz aus dem waldreichen Norwegen war im 16. und 17. Jahrhundert nicht nur für den Schiffbau gefragt, sondern auch als Baumaterial für viele europäische Städte. Und auch diese Lieferungen wurden bald regelmäßig mit Silber bezahlt, das über Spanien auf den Kontinent gekommen war. Kaufleute, Gold- und Silberhändler, Geldwechsler und Bankiers hielten das Silber in Bewegung. Es wurde auf europäischen Warenmessen gehandelt und prägte das europäische Zahlungsgefüge. Städte wie London, Antwerpen, Frankfurt, Nürnberg, Lyon, Genua oder Venedig wurden zu wichtigen Orten des Edelmetallhandels. Doch aus den amerikanischen Kolonien flossen nicht nur Edelmetalle, sondern ab dem späten 17. Jahrhundert in immer größeren Mengen auch begehrte Kolonialwaren wie Zucker, Tabak und Baumwolle auf den europäischen Markt. Sie waren im globalen Handel längst zu regelrechten Weltwaren geworden. Davon profitierten zunächst die spanischen und portugiesischen, dann aber auch die französischen, niederländischen und englischen Häfen, aber auch andere Städte wie beispielsweise Hamburg. Diese Städte, allen voran vielleicht Antwerpen, wurden so zu atlantischen Städten, zu wichtigen Orten des Atlantikhandels. Neben den Kaufleuten erfreute sich anfangs vor allem der spanische Staat an dem Silberregen aus Amerika. Zunächst strich der Hof den königlichen Fünften als Kronsilber ein, also 20% des erzeugten Edelmetalls. Hinzu kamen die Einnahmen aus den in Übersee eingenommenen Steuern. Kronsilber und Steuern machten rund ein Drittel des Werts des über den Atlantik herbeigeschafften Edelmetalls aus. Der Rest ging an private Händler und Kreditgeber. Allerdings kann es nicht überraschen, dass bei den Transporten und dem Handel keineswegs immer alles mit rechten Dingen zuging. Wo der Reichtum lockt, ist die Kriminalität bekanntlich nicht weit. Überall auf der Welt lauerten entlang des großen Silberstroms Gauner, Betrüger, Geldfälscher und Schmuggler. Das hatte sich bereits in Potosí gezeigt. Oft mussten sich Kaufleute mit betrügerischen Zwischenhändlern herumschlagen, die Waren falsch deklarierten, Rechnungen unkorrekt oder gleich doppelt einreichten und auf diese Weise ihre Geschäftspartner trickreich betrogen. Auch der erwähnte Kaufmann aus Sevilla, der im Jahr 1553 das Warten auf die Silberflotte beschrieb, war bereits Opfer solcher Machenschaften geworden. Wie auch sein Geschäftspartner in Peru hatte ihn ein inzwischen verstorbener Mann namens Juan López beim Verkauf der Waren in Amerika um eine stattliche Summe geprellt. Der sonst so vornehme Briefeschreiber zeigte deshalb keine Nachsicht mit dem Betrüger. Es war eine gute Sache, dass er gestorben ist, denn er würde auch weiterhin einen Gutteil von dem an sich gebracht haben, was ihr mir schicken würdet. Gott möge seiner Seele gnädig sein, denn er war wahrhaftig der Ruin unseres Geschäfts und ein Schänder unseres guten Namens. Der größte Schaden, der dem spanischen Staat durch kriminelle Machenschaften mit dem Silber zugefügt wurde, resultierte aus dem weltweiten Schmuggel des Edelmetalls. Auch wenn es zu seinem Wesen gehört, dass er kaum Spuren hinterließ, so gehen heute einzelne Berechnungen davon aus, dass womöglich die Hälfte des in Amerika geförderten Edelmetalls am spanischen Staat vorbeigeschmuggelt wurde. Ein Teil des Silbers verschwand schon an den Orten der Silberherstellung, wie in Potosí. Auch in dieser Stadt hatten sich vor allem viele Portugiesen offensichtlich zu wahren Meistern des illegalen Edelmetallhandels entwickelt und schafften durch ihre Machenschaften große Teile des Silbers über die Ebenen Südamerikas in den Atlantikhafen von Buenos Aires. Dort wurden damit nicht nur die europäischen Waren bezahlt, die dort anlandeten, sondern auch Sklaven, die von portugiesischen Sklavenhändlern aus Angola nach einem Zwischenstopp in Brasilien in den Hafen von Buenos Aires gebracht worden waren. Der Umfang des kriminellen Treibens war immens. Soweit es sich verlässlich abschätzen lässt, wurden dort wohl 80% aller europäischen Waren und der afrikanischen Sklaven mit diesem an den offiziellen Stellen vorbeigehandelten Silber bezahlt. Sie hörten Die Spur des Silbers von Tilman Bendikowski. 7. Kapitel: Der Fluch des Silbers. Es las Uland Sparlinger.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.